Es ist ein schockierendes Geständnis. Linke Vereine in Berlin wollen Vergewaltigungen durch Migranten systematisch vertuschen. So schreiben sie es selbst, ganz offen. Damit erhält der Skandal um eine solche Verschleierung im Stadtteil Neukölln neue Brisanz. Denn auf eins Recherchen legen nahe. Neukölln war womöglich nur die Spitze des Eisbergs. Mehr dazu gleich im Schwerpunkt. Außerdem, die Verfolgung von Mutärzten geht weiter. Schon wieder droht einem Mediziner das Gefängnis. Und im Interview des Tages kommt die Atomkraft wirklich zurück. Und damit herzlich willkommen, liebe Zuseher, zu den Nachrichten auf 1. Bevor wir gleich zu den brisanten Recherchen zum Neukölln-Skandal kommen, zunächst die wichtigsten Meldungen vom heutigen Donnerstag. Die Lage im Nahen Osten bleibt angespannt und schwer durchschaubar. Die geplanten Friedensgespräche zwischen den USA und dem Iran haben weiterhin nicht begonnen. US-Präsident Donald Trump stellte in der Nacht erneut ein Ultimatum. Zugleich drohte er mit einem Wiederaufflammen des Krieges. Unterdessen zeigt die Sperrung der Straße von Hormus weitere Folgen. Die Blockade behindert nicht nur den Export von Öl und Gas aus der Region. Auch wichtige Grundstoffe für Düngemittel gelangen nur eingeschränkt auf den Weltmarkt. Ein Vertreter der UNO warnte nun vor den Folgen.
Die Störung des Verkehrs durch die Straße von Hormus könnte 45 Millionen weitere Menschen in eine Hungersnot treiben. Deshalb ist klar, wir müssen etwas unternehmen.
In der deutschen Politik mehren sich unterdessen offenbar Stimmen, die einen Regimewechsel im Iran unterstützen. Am Donnerstag besuchte der frühere iranische Kronprinz Reza Pahlavi Berlin. Zeitgleich kündigte der CDU-Außenpolitiker Armin Laschet an, er werde sich gemeinsam mit Vertretern anderer Fraktionen mit dem Exilpolitiker treffen. Die Zahl der Beschäftigten im Homeoffice liegt in Deutschland weiterhin klar über dem Niveau vor der Corona-Zeit. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts arbeiteten im vergangenen Jahr 25% der Beschäftigten ganz oder teilweise von zu Hause aus. Im Jahr 2024 lag der Wert bei 24%, also nahezu auf gleichem Niveau. Vor der Corona-Zeit war Homeoffice deutlich seltener. Im Jahr 2019 arbeiteten lediglich 13%, zumindest teilweise von zu Hause. Ob Klarnamenpflicht, Altersfeststellung oder Social-Media-Verbot. Immer wieder wird der Schutz von Kindern als Begründung für solche Vorstöße genannt. Doch wie ernst meinen es Politiker tatsächlich? Im vergangenen Winter sorgten Berichte über eine vertuschte Vergewaltigung in Berlin für Schlagzeilen. Auf 1 hat weiter recherchiert und stieß auf einen regelrechten Skandal. Ein Netzwerk der Verschleierung finanziert mit Steuergeld. Ausgangspunkt war die Meldung über die Vergewaltigung einer 16-Jährigen durch eine Gruppe arabischer Männer, möglicherweise Angehörige eines Clans. Tatort war der staatliche Jugendclub Wutzki-Allee im Berliner Bezirk Neukölln. Die Leitung der Einrichtung erstattete keine Strafanzeige. Aus Angst, die migrantischen Täter zu stigmatisieren. Am gestrigen Mittwoch befasste sich die Bezirksverordnetenversammlung Neukölln erneut mit dem Fall. Die Mehrheit aus SPD, Grünen und Linken stellte sich dabei hinter die politisch zuständige Jugendstadträtin Sarah Nagel. Ein Antrag auf Missbilligung fand keine Mehrheit. Georg Frankl von der Linkspartei erklärte, Sarah Nagel ist die beste Neuköllner Jugendstadträtin seit langem. Diese beste Jugendstadträtin, das ist die linken Politikerin wohl vor allem für ein Netzwerk, das von der Öffentlichkeit kaum wahrgenommen wird und das direkt oder indirekt in den Fall verwickelt ist. Denn den Vorfall in der Wutzki-Allee soll nun eine Kommission untersuchen, deren Mitglieder öffentlich nicht genannt werden. Kritiker sprechen von einem Geheimgremium. Nach Auf1-Informationen könnte sich die Gruppe aus Vertretern dieser Vereine zusammensetzen. Dabei handelt es sich um Träger der Berliner Fachrunde gegen sexualisierte Gewalt in Kindheit und Jugend. Deren Haltung ist eindeutig. In einer gemeinsamen Erklärung von Anfang April heißt es: Mit Sorge beobachten wir zudem Versuche, den Vorfall rassistisch zu instrumentalisieren. Sexualisierte Gewalt ist kein kulturell bedingtes Phänomen, sondern ein gesamtgesellschaftliches Problem. Der kulturelle Hintergrund von Tatverdächtigen ist nicht ausschlaggebend für das Auftreten von sexualisierter Gewalt. Zur Frage einer Strafanzeige erklären die Vereine weiter: Es besteht hierzu aber keine Pflicht und diese darf auch nicht zur alleinigen oder vorrangigen Maßnahme erklärt werden. Es gibt weitere Hinweise auf mögliche systematische Verschleierung. Eine Antwort der Berliner Landesregierung auf eine CDU-Anfrage zeigt: In diesem Jahr wurde in Neukölln nur ein sexueller Übergriff in einer Jugendeinrichtung gemeldet. In den übrigen 11 Bezirken kein einziger. Beobachter halten das für kaum glaubwürdig. Auch auf 1 liegen weitere Informationen vor. Unserem Sender wurde die eidesstattliche Erklärung einer mit dem Fall vertrauten Person übermittelt. Darin wird angedeutet, dass selbst Vorfälle mit dem Eindruck einer Gruppenvergewaltigung offenbar geduldet worden seien. Eine Mitarbeiterin des Jugendzentrums Wutzki-Allee habe demnach von übergriffigen Situationen während der Öffnungszeiten berichtet und sinngemäß erklärt, Intimitäten zwischen Jugendlichen seien in den Räumlichkeiten zulässig, auch zwischen Mädchen und mehreren Jungen. Solche Taten gibt es nicht nur in Berlin. Erst vor 2 Wochen wurden im brandenburgischen Fürstenwalde 2 Mädchen von einer Tätergruppe sexuell missbraucht. Den Ermittlern sind nach Angaben der Staatsanwaltschaft 8 Namen bekannt. Weitere Angaben werden bislang nicht gemacht. In dieser Woche demonstrierten Anwohner gegen die Gewalt. Der AfD-Fraktionsvorsitzende im Brandenburger Landtag, Christoph Berndt, sagt, es sei nicht der erste derartige Fall.
Wir haben das letzte Mal hier im Ende September demonstriert. Da gab es einen Überfall eines Arabers auf einen 15-jährigen Schüler. Und wenn man da mal nachguckt oder eine Recherche macht, findet man ständig irgendwelche Angriffe, Überfälle, Gewalttaten von Migranten hier in Fürstenwalde. Und Fürstenwalde ist halt ein Beispiel dafür, wie sich auch der Osten verändert hat in den letzten 11 Jahren. Und dass dieses Problem der Gewalt durch Migranten in Städten, Parks, öffentlichen Einrichtungen beileibe nicht mehr nur ein Problem des Westens ist, sondern längst im Osten angekommen ist.
Doch zurück nach Neukölln. Der Skandal um die vertuschte Vergewaltigung könnte noch größer werden. Es gibt offenbar weitere Fragen zu den geheim gehaltenen Mitgliedern der Untersuchungskommission. Die CDU-Fraktion stellte nun eine offizielle Anfrage an das Bezirksamt. Darin geht es um Zuwendungen oder Leistungsverträge von oder über das Bezirksamt Neukölln, also um mögliche finanzielle Verbindungen und Abhängigkeiten. Im Abgeordnetenhaus, dem Landesparlament, gibt es mittlerweile einen Vorgang, der wie eine Einschüchterung wirkt. Bekannt wurde der Fall in Neukölln durch einen anonymen Hinweis aus dem Verwaltungsumfeld. In einer schriftlichen Anfrage erkundigte sich die linken Abgeordnete Regina Kittler nun nach disziplinar- und strafrechtlichen Konsequenzen. Allerdings nicht für die Täter, sondern für jene, die das Verbrechen öffentlich machten. Sie sehen, die Tat in Neukölln soll einfach vertuscht werden. Doch auf 1 wird das Verbrechen am Mädchen nicht verschweigen. Nur mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin schonungslos aufklären. Alle Möglichkeiten dazu finden Sie unter www.auf1.tv unterstützen. Trotz knapper Haushaltsmittel wurde in Österreich die Finanzierung der sogenannten Antirassismus-Beratungsstelle ZARA für ein weiteres Jahr gesichert. Das gaben Vizekanzler Andreas Babler und Frauenministerin Eva-Maria Holzleitner, beide Sozialdemokraten, am Mittwochnachmittag auf einer Pressekonferenz bekannt. Demnach stellen beide Ressorts kurzfristig jeweils 150.000 Euro zur Verfügung, damit ZARA weiterarbeiten kann. Die Förderung fällt eigentlich in die Zuständigkeit von ÖVP-Familienministerin Claudia Bauer. Sie hat am Montag mit Verweis auf die angespannte Haushaltslage ein Finanzierungsaus für die Beratungsstelle und mehrere vergleichbare Einrichtungen angekündigt. Doch Babler erklärte: Wir werden dafür sorgen, dass die Beratungsstelle ihre wichtige Arbeit auch langfristig fortsetzen kann. Viele Beobachter zeigen sich überrascht. Österreich verfügt bis heute noch nicht einmal über einen beschlossenen Haushalt für das laufende Jahr. Am heutigen Donnerstag feiert eine Zeitung Geburtstag, deren Geschichte man wohl mit einem Wort beschreiben kann. Tragisch. Gemeint ist das Neue Deutschland, kurz ND. Vor 80 Jahren erschien die erste Ausgabe. Fast immer war es ein Sprachrohr der Macht und meist schienen sich die Redakteure in dieser Rolle durchaus wohl zu fühlen. Viele Jahre erschien das Blatt als Organ des Zentralkomitees der SED, also der Staatspartei der DDR. Heute gefällt es sich als Kampfblatt der Wokeness und der Gender-Ideologie. Doch es gab auch eine kurze Phase journalistischer Blüte. In den 1990er Jahren war das Neue Deutschland zeitweise vielleicht eine der mutigsten Zeitungen der deutschen Presselandschaft. In vielen Ausgaben diskutierten Linke und Rechte offen, direkt und völlig selbstverständlich miteinander. Etwa über die Bedeutung der nationalen Frage. Heute wäre so etwas wohl ein Fall für den Verfassungsschutz und für die Schlägertrupps der Antifa. Noch immer laufen zahlreiche Verfahren wegen des Ausstellens von Maskenattesten. In Deutschland betrifft das aktuell unter anderem Dr. Wolfgang Urmetzer. Dr. Bianca Witschel sitzt deshalb sogar in Haft. Auch in Österreich läuft ein Prozess gegen Dr. Franz Grabnik. Ihm droht ebenfalls Haft, weil er Maskenatteste ausgestellt hatte. Besonders brisant ist nach Angaben seines Verteidigers Dr. Dieter Rautnick. Zur angeblichen Tatzeit galt in Österreich die Lockerungsverordnung.
In der Lockerungsverordnung in § 11 ist normiert, dass nur die Glaubhaftmachung eines Ausnahmetatbestandes, dass einer aus gesundheitlichen Gründen eine Maske nicht tragen kann, gegenüber einem Organ, damit der Polizei verständlich gesagt, nur das glaubhaft zu machen hat diesen Ausnahmetatbestand. Aber er muss da ärztliches Attest nachweisen. Erst im November wurde eine neue Verordnung vom damaligen Gesundheitsminister in Kraft gesetzt. Und in dieser neuen Verordnung wurde das unter Anführungszeichen also wieder repariert und dann hineingeschrieben, nein, jetzt braucht es ärztliches Attest. Aber der Zeitraum, der dem Dr. Grabnik jetzt vorgeworfen wird, ist ja vor November.
Ärzte seien noch nie so streng verfolgt worden wie seit dem Jahr 2020. Vor allem mit Blick auf Therapie und Meinungsfreiheit, sagt Rechtsanwalt Rautnick.
In Deutschland werden ja über 1 bis 2 Jahre Freiheitsstrafen diesbezüglich verhängt, so weniger Masken berichten. Also es ist ein brandgefährliches Klima für die betroffenen Ärzte selbst. Es kann natürlich auch zu sehr hohen Geldstrafen noch dazu auch noch kommen, die für viele existenzvernichtend auch sein können.
Doch wie kam es überhaupt zur Verfolgung maskenkritischer Ärzte? Nach Angaben Rautnicks hätten Staatsanwaltschaften Personen mit Attesten ausgeforscht. Ein weiterer Weg sei folgender gewesen.
Es hat sehr viele Demonstrationen gegeben, Ankesselungen, wo also alle eingekesselten Demonstrationsteilnehmer dann Identitätskontrollen unterzogen wurden und aus diesen Identitätskontrollen ergeben sich natürlich gewisse Datenverknüpfungen.
Der Anwalt geht davon aus, dass allein in Österreich zwischen 3.000 und 5.000 Personen wegen Maskenattesten verfolgt wurden. Der Maskenzwang war Bestandteil nahezu jeder Corona-Verordnung. Später kamen 2G- und 3G-Regeln hinzu. Im Februar wurde eine Klage der deutschen Sängerin Julia Neigl gegen eine solche Verordnung aus dem Jahr 2021 abgewiesen. Jetzt erstattete sie Strafanzeige gegen Beteiligte des Verfahrens und erhob schwere Vorwürfe. Neigl erklärte, das Urteil stand fest, bevor verhandelt wurde. Auf 1 Nachrichtenleiter Martin Müller-Mertens hat nun sensationelle Dokumente erhalten und diesen Fall akribisch ausgewertet. Damit könnte Deutschland vor einem Justizskandal stehen. Die Details dazu sehen Sie morgen in einer Sondersendung bei auf 1. Die Universität Münster wird zum 1. Juli dieses Jahres eine islamisch-theologische Fakultät einrichten. Nach Angaben von Rektor Johannes Wessels handelt es sich dabei um die erste Fakultät dieser Art in Europa. Der Lehrbetrieb soll bereits im Herbst beginnen. Gründungsdekan Muhinet Korkait bezeichnete die Neueröffnung als, so wörtlich, ein Zeichen der Anerkennung der Muslime, weil es jetzt auch eine Auseinandersetzung mit ihnen im akademischen Kontext gibt. Nicht weniger als 8 Professoren sollen in Zukunft die Studenten in islamischer Geschichte, Ethik und Philosophie unterrichten. Nach Angaben der Universitätsleitung sei die Finanzierung der Fakultät bereits gesichert. Bezahlt wird sie vom Land Nordrhein-Westfalen, also vom Steuerzahler. Die Ablehnung des Existenzrechts Israels könnte in Zukunft strafbar werden. Nach Informationen der Welt bereitet das Bundesland Hessen derzeit eine entsprechende Bundesratsinitiative vor. Weitere Details stellten Ministerpräsident Boris Rhein und Justizminister Christian Heinz am Donnerstag auf einer Pressekonferenz im Gemeindezentrum der jüdischen Gemeinde Frankfurt vor. Vor allem Heinz setzt sich bereits seit längerer Zeit für eine Änderung des Strafrechts in diesem Bereich ein. Mit Blick auf den Holocaust sei die Leugnung Israels gerade in Deutschland besonders gravierend. Bislang war es in Deutschland nicht grundsätzlich strafbar, den Staat Israel in Frage zu stellen. EU-Chefin Ursula von der Leyen lobt den Atomstrom. Warum diese plötzliche Kehrtwende? Darüber spricht auf 1 Auslandsredakteurin Cornelia Kirchweger. Im Interview des Tages sagt sie über von der Leyens Pläne.
Sie hat sich zu weit hinausgelehnt mit diesen sauberen Energiezielen, mit ihrem CO2-Wahnsinn. Das CO2-Narrativ wurde zum Bumerang. Es gibt einfach nicht genug Strom in Europa. Russisches Gas und Öl ist tabu und jetzt haben wir auch noch die Straße von Hormuz, das Problem mit den Lieferketten. Also der zunehmende Strombedarf muss aber gedeckt werden. Die KI-Rechenzentren drängen auch nach Europa. Die brauchen mega viel Strom. Also brauche ich irgendeine Energiequelle, die ich dazu nehmen kann, die ich in irgendeiner Form halt umdefiniere. Früher war Energie aus Kernkraft etwas Gefährliches, Anrüchiges, tödlich, verstrahlend und so weiter. Jetzt ist sie sauber, zuverlässig und preiswert. Sie braucht das CO2-Narrativ, denn das ist wieder eine eigene Agenda. Mit dem CO2-Narrativ wird die Gesellschaft umgebaut, weil der Mangel, der den Sonne- und Windenergie im Grunde erzeugt, der wird verwaltet über Zuteilung. Und wenn jemand Strom oder Energie zuteilen kann, dann hat er die Macht über die Gesellschaft, kann sie dementsprechend umbauen, kontrollieren, regulieren über Quoten, über Zertifikate und so weiter. Also diesen Trumpf lässt sie sich nicht aus der Hand nehmen, aber Kernkraft kommt. Das ist schon länger im Gang.
Die USA rollen jetzt diese Kleinreaktoren massiv aus. Aber welche Konzerne sind da denn mit im Boot?
Ja, interessant sind es Google, Microsoft, Meta, weil das sind genau die, die ihre Rechenzentren brauchen und die auch moralisch hochstehend sind und mit sauberer Energie arbeiten. Das passt gut mit der Kernkraft, die neuerdings sauber ist. In den USA ist es TerraPower von Bill Gates, in Kooperation mit Meta, da geht es um eine Flüssignatriumkühlung, das ist also die eine Variante. Dann gibt es noch einen Konzern Oklo Incorporation, der spezialisiert sich auf Kleinstreaktoren, der ist da drinnen, der Chef von OpenAI, Sam Altman, hat schon seine Finger drinnen. NuScale Power ist dabei, dann GE Hitachi Nuclear, die haben schon Aufträge in Kanada und Polen, Holtec International und Westinghouse. Westinghouse liefert bisher Großreaktoren nach Polen und hat auch Pläne für die Slowakei und für Ungarn. Interessant ist eins, Polen plant schon einen massiven Ausbau mit diesen kleinen Reaktoren, hat schon einen Vertrag mit dem US-Konzern GE Hitachi. Und es sollen praktisch bis 2030 dort 10 Kleinreaktoren gebaut werden. Polen sagt, es möchte die Kohleabhängigkeit von Kohle durch Atomkraft ersetzen, ohne den Umweg über die Erneuerbaren gehen zu müssen. Sehr interessant ist noch etwas. Microsoft will Three Mile Island aktivieren, ist schon dabei. Das ist jenes Atomkraftwerk, das, wo es 1979 einen großen Unfall gegeben hat. Und zwar exklusiv für seine Rechenzentren. Wie heißt der hier Reaktor jetzt? Nicht mehr Three Mile Island, sondern das nennt sich Crane Clean Energy Center. Klingt wunderbar, ein sauberes Energiezentrum. Und das soll schon 2027 ans Netz gehen. Das heißt, die Technologiegiganten sichern sich jetzt schon ihren sauberen Atomstrom, den sie dann in Massen brauchen für ihre Rechenzentren. In Europa erzeugt Rolls-Royce diese kleinen Kernkraftwerke, in Frankreich Framatome und in Dänemark Kopenhagen Atomics. Und es gibt auch eine Reihe davon in Asien, Russland natürlich auch. Die haben schon diese kleinen Reaktoren im Einsatz, und zwar schwimmende.
Das vollständige Gespräch mit Cornelia Kirchweger finden Sie unter www.auf1.tv. Auf 1 Redakteurin Cornelia Kirchweger blickt einmal die Woche für Sie hinter die Kulissen der Weltpolitik. Doch das ist nur mit Ihrer Unterstützung möglich. Spenden Sie jetzt direkt unter diesem Video. Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen und erholsamen Abend. Wir sehen uns morgen wieder, hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.